Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer.
Je n'écris pas tout de suite dans cette forme.
Na, ich schreibe nicht gleich so in diesen kurzen Kapiteln. Schreiben ist natürlich eine Herausforderung, aber die viel größere Arbeit besteht darin, das, was ich schreibe, das Manuskript zu kürzen. Ich wende mich explizit an eine junge Generation, weil ich ihnen Geschichte vermitteln möchte und ich möchte sie an der Leine halten. Sie sollen einfach dabei bleiben.
Véritablement les attraper pour qu'ils restent avec nous dans la lecture.
Ja, und das funktioniert, die jungen Menschen in Frankreich und anderswo, die bleiben an der Leine, die lesen die Bücher der französischen Schriftstellerin Anne Berest mit ihren kurzen, packenden Kapiteln. Ihr neues Buch heißt Vatertage, da erzählt Anne Berest von ihren Vätern, den Männern in der Familie ihres Vaters und sie erzählt von der französischen Geschichte im 20. Jahrhundert. Ein Gespräch mit Anne Berest hören Sie gleich hier im Deutschlandfunk Kultur. Seien Sie herzlich willkommen dazu. Die französische Schauspielerin, Regisseurin und Bestseller-Autorin Anne Berest, die hat 2021 einen sehr viel gelesenen Roman veröffentlicht. Die Postkarte heißt dieses Buch, über die jüdisch-französische Familie ihrer Mutter. Fast alle aus dieser Familie wurden in deutschen Konzentrationslagern ermordet. Dieses Buch war auf der Shortlist für alle großen Literaturpreise in Frankreich und seit dem Erscheinen vor 5 Jahren steht es dort auf der Bestsellerliste. Nun hat Anne Berest ein Buch über die väterliche Seite ihrer Familie veröffentlicht und darüber habe ich beim Erscheinen des Buches mit ihr gesprochen. Zuerst wollte ich wissen, wie kam es denn, dass sie nach 2 Büchern über die Familie ihrer Mutter, über die Vorfahren ihres Vaters und über ihren Vater selbst schreiben wollten?
Alors j'avais un projet au départ depuis le premier livre sur ma mère qui est un projet qui va prendre beaucoup de livres peut-être 10 livres en tout.
Also seit dem ersten Roman, den ich veröffentlicht habe, hatte ich das Projekt, eine Serie von 10 Romanen zu verfassen. Jedes Buch sollte der Familie und dem Stammbaum der Familie gewidmet werden. Das heißt, es geht in dem Roman um die Übertragung innerhalb einer Familie. Ich habe 2 Bücher über die Linie meiner Mutter veröffentlicht. Es lag also nahe, dass ich mich der Geschichte oder der Familie meines Vaters widme, wenngleich es Fälle gab, und die erklären sich im Roman selber, die das ganze Projekt und dieses Vorhaben etwas vorangetrieben und beschleunigt haben.
Ich habe jetzt Ihren Roman so gelesen, Sie erzählen ja von verschiedenen Männern in der väterlichen Traditionslinie, aber es gibt eine Frage, die ich so als Zentrum Ihres Romans verstanden habe, nämlich die Frage, warum das Verhältnis zwischen Ihnen und Ihrem Vater so distanziert war, dass Sie ja auch Zärtlichkeit, einen liebevollen Austausch miteinander nicht gefunden haben, als Sie erwachsen waren. War das auch für Sie die ganz zentrale Frage, diese nach dieser Distanz zwischen Ihnen und Ihrem Vater?
Quand on écrit un livre, il y a des questions secrètes qui apparaissent au fur et à mesure de l'écriture.
Also wenn man ein Buch zu schreiben beginnt, dann hat man natürlich immer auch mit Geheimnissen zu tun, die man nach und nach enthüllen muss. Am Anfang, ja, war das ganz anders, was ich im Kopf hatte, aber es strömen einfach Gedanken ein, es bricht auch etwas hervor. Am Anfang war da die Linie meines Vaters und die Linie der Söhne, die sich über mehrere Generationen einfach hinzieht. Was passiert, wenn es dann keinen Sohn mehr gibt, wenn nur noch Töchter geboren werden? Ich habe 2 Schwestern und mein Verhältnis zu meinem Vater ist ein anderes als das, was meine Schwestern zu ihm hatten. Warum es so schwierig war, ja, das ist eine zentrale Frage. Er liebte mich zweifelsohne, daran ist nicht zu rütteln. Das ist eine Gefühlssicherheit, aber er wusste nicht, diese Liebe auszudrücken. Er hatte keine Worte dafür und über die Jahre verstetigt sich dann so etwas. Was fehlt einfach? Das ist ein bisschen so wie zwischen Menschen, die sich streiten und irgendwann nicht mehr wissen, was überhaupt der Gegenstand des Streites und der langsamen Entfremdung war.
C'est comme si des gens étaient fâchés sans qu'ils sachent quel est le sujet de la dispute.
Dann lassen Sie uns bitte hineinschauen in Ihre Vater-, Großvater-, Urgroßvater-Geschichte. Was gleich auffällt, was den drei Männern gemeinsam ist. Sie hatten alle eine große Leidenschaft, sowas wie ein Lebensthema oder eine Sache, für die sie gebrannt haben. Das waren ganz unterschiedliche Dinge. Bei ihrem Urgroßvater Eugène war das ein ganz starkes Engagement für einen Zusammenschluss der Bauern in seiner Herkunftsregion in der Bretagne. Das war eine Genossenschaft, die er mitgegründet hat. Durch die Genossenschaft konnten sich die Bauern dann besser zur Wehr setzen gegen den Preisdruck der Großhändler in Paris vor allem, sich etwas bessere Lebensbedingungen verschaffen. Was würden Sie denken, was hat Ihren Urgroßvater dazu gebracht, sich auf diese Weise einzusetzen, auch für andere? 1909 hat er damit begonnen.
C'est une question intéressante, c'est-à-dire qu'elle revient à poser la question du caractère des êtres.
Das ist eine interessante Frage. Sie berührt den Charakter von menschlichen Wesen. Ist der Charakter generös, politisch, abenteuerlich, religiös oder altruistisch gestimmt? Was von diesen Charakterzügen trägt man von jeher in sich? Wird man damit geboren oder sind sie etwas, was man erwirbt? Das sind Fragen, die ich zu ergründen versuche. Und was mein Vater betrifft, so war das sehr auffällig, dass ich da mit drei Generationen politisch sehr engagierten Männern konfrontiert war. Das hat mich wirklich absolut frappiert. Und was für Auslöser gab es? Also die Frage interessiert mich, ob es einen inneren Antriebsgrund gab oder gibt es äußerliche Komponenten, die das Engagement in Gang gesetzt haben.
Und was haben Sie da gefunden? Gab es sowas wie einen inneren Antrieb dazu bei Ihrem Großvater, Ihrem Urgroßvater, Ihrem Vater?
Je dirais les deux. Il y a une part du caractère, évidemment.
Ich würde sagen, es trifft beides. Es ist natürlich ganz stark eine Charaktersache, aber ich habe schon beobachtet, dass es so etwas wie ein repetitives Schema gibt, wenn man sich Stammbäume anschaut. Also da kommt es einfach zu Wiederholung. Etwas wird augenfällig. Es gibt Strukturen und die ergeben ein Schema. In der Vaterlinie war es absolut augenfällig, dass ich da mit politisch engagierten Männern zu tun habe. Aber es kann eben auch was anderes sein, wenn man in andere Linien schaut. Es kann ein bestimmtes Datum sein, um das herum sich etwas ereignet. Es kann ein bestimmtes Alter sein, in dem die Menschen aufbrechen. Es kann überhaupt Brüche, Abbrüche geben und die großen Aufbrüche in etwas Neues.
Des ruptures, par exemple, ou des grands départs. C'est ça qui me passionne.
Und wenn wir auf das andere große Thema schauen, das Verhältnis der Generation zueinander, was Sie sehr stark machen beim Erzählen von Ihrem Urgroßvater, das ist die ganz tiefe Liebe, die er hatte zu seinem Sohn. Die hießen beide Eugène, also Eugène Senior, Junior könnte man sagen. Und das war eine tiefe Liebe dieses Urgroßvaters zu seinem Sohn, die aber auch etwas, so habe ich es verstanden, Besitzergreifendes hatte. Denn ihr Urgroßvater wollte unbedingt, dass sein Sohn sein Nachfolger wird, auch in dieser Bauerngenossenschaft. Also dass der Sohn, könnte man vielleicht auch sagen, sowas wird wie eine jüngere Version von ihm selbst, vom Vater. Oder wie haben Sie das gesehen bei diesen beiden?
Tout à fait. Et ce qui m'a intéressé dans cette famille.
Absolut. Ich würde sagen, alle Väter sehnen sich danach. Sie wollen, dass die Söhne ihnen ähneln, dass sie ähnliche Entscheidungen treffen. Aber in meiner Familie gab es eben diese Abzweigung. Wenn man im Bild des Stammbaums bleibt, dann gabelt sich etwas ab. Jemand nimmt einen anderen Weg. Sie haben gewissermaßen das Programm nicht erfüllt. Eugène Fils, er wollte keine Kooperative leiten. Er wollte sie nicht übernehmen. Sein Sohn sollte Literatur studieren, in der Bretagne bleiben. Er hat sich für einen anderen Weg entschieden. Ich habe ein anderes Leben begonnen. Ich führe ein anderes Leben als das, was mein Vater sich für mich erträumt hat. Und das betrifft jede Generation. Das sind doch Dinge, die sich überall wiederholen. Und ich wollte vom Kummer erzählen, den Väter empfinden, wenn sie langsam begreifen, dass ihre Söhne eigene Wege geben, dass sie sich anders entwickeln, dass sie andere Personen sind als sie selbst.
Mais au fond, chaque génération reproduit le schéma de la précédente.
Anne Berest, warum haben Sie den Roman in diesem Mix der Zeiten angelegt?
Je l'avais aussi conçu de cette façon dans la carte postale. Et c'est aussi une double chronologie dans le livre précédent.
Ich habe ihn so auch schon in meinem Roman Die Postkarte angelegt. Es gibt immer eine doppelte Chronologie. Zeit ist für mich kein Pfeil, der von links nach rechts schießt, sondern Zeit empfinde ich vertikal. Das heißt, in meiner Gegenwart, die, in der ich stecke, die ich erlebe, mischen sich die Epochen. Die Vergangenheit lebt gewissermaßen in mir weiter, in mir mit, genauso meine Vorfahren. Beziehungen erlebe ich als etwas, was die Vergangenheit immer mit der Gegenwart mischt und zusammenbringt. Ich bin jemand, der sich für die Geschichte, die große Geschichte, leidenschaftlich interessiert und begeistert. Mich interessieren die großen Ereignisse des 20. Jahrhunderts und die Frage, wie leben sie in uns weiter, welches Echo finden sie in unserem Leben.
Pour essayer de comprendre comment ils continuent de vivre en moi, en nous.
Und noch eine Formfrage. Sie erzählen jetzt nicht in so einem breiten, epischen Strom von diesen langen Zeiten, durch die Sie ja wandern, sondern in ganz kurzen Kapiteln. Das sind manchmal nur zwei Seiten, also wirklich ganz knapp. Das sind wie so Schlaglichter, die aufleuchten und dann gleich wieder vom nächsten Schlaglicht abgelöst werden. Wie sind Sie zu dieser Form gekommen?
Je n'écris pas tout de suite dans cette forme. J'écris des chapitres beaucoup plus longs.
Ich schreibe nicht gleich so in diesen kurzen Kapiteln. Sie sind oft 2-3 Mal länger. Schreiben ist natürlich eine Herausforderung, aber die viel größere Arbeit besteht darin, das, was ich schreibe, das Manuskript zu kürzen. Mein Ziel ist es schon, so etwas wie einen Page-Turner zu produzieren. Ich möchte, dass die Leser und Leserinnen nicht aufhören können. Ich wende mich explizit an eine junge Generation. Ich denke an die jungen Menschen, wenn ich schreibe. Ich richte mich immer an sie, weil ich ihnen Geschichte vermitteln möchte. Das ist mir ein tiefes Anliegen. Ja, und ich möchte sie an der Leine halten. Sie sollen einfach dabei bleiben.
Véritablement les attraper pour qu'ils restent avec nous dans la lecture.
Und Sie denken, dass diese kürzere Form für die jüngere Generation heute die besser konsumierbare ist, die sie besser bei der Stange hält?
En tout cas, je le constate et je vois que mes livres, en tout cas en France.
Ja, doch, das fällt mir schon auf, dass junge Leute danach greifen. Meine Bücher werden in Frankreich vor allen Dingen von etwa 20-Jährigen ganz stark gelesen. Die kaufen sie. Für mich ist diese Generation der um die 20-Jährigen ein bisschen verloren. Das ist nicht so einfach, sie an die Literatur zu führen, aber meine Bücher sind tatsächlich Schullektüre. Sie werden an den Gymnasien gelesen. Sie sind auch Stoff an den Literaturklassen in Universitäten. Ich denke schon, dass die kurze Form gefällt.
Vatertage heißt der neue Roman von Anne Berès. Der wurde übersetzt von Amélie Thoma und von Michaela Messner. Im Berlin Verlag ist das Buch erschienen mit 450 Seiten. 25 € ist der Preis. Und ich danke Ihnen, Anne Berès, ganz, ganz herzlich für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Dankeschön.
Und vielen Dank an Sigrid Brinkmann. Sie hat unser Gespräch hier übersetzt.
Neue Krimis.
Ziemlich genau in der Mitte des australischen Kontinents verläuft der sogenannte Highwire. Das ist eine alte Schmuggelroute quer durchs Outback. Und hier sind wir in Outback Killers von Candace Fox unterwegs mit dem Ex-Soldaten Harvey. Der sieht eine Frau neben ihrem ausgebrannten Wagen stehen und ist ganz hilfsbereit, nimmt sie mit. Und kurz darauf geraten die beiden aber in einen Hinterhalt. 3 Entführer kidnappen sie, ziehen ihnen Sprengstoffwesten über und zwingen sie zu einer ganzen Reihe brutaler Überfälle. Und diese Konstellation ist kein Zufall. Die 3 kennen nämlich Harvey aus ihrer gemeinsamen Zeit mit der Armee in Afghanistan. Und jetzt haben sie mit ihm noch eine Rechnung offen. Candace Fox schreibt selbst in ihrem Nachwort, dass sie Outback Killers als Hommage angelegt hat, und zwar an Lee Child und seine Jack Reacher-Romane. Und diese Hommage ist ihr richtig gut gelungen. Wir haben hier ja auch so einen einsamen männlichen Held. Wir haben die Weite und vor allem die Leere des australischen Outbacks. Das schafft so eine gesetzeslose Western-Atmosphäre, aber es bietet eben auch jede Menge erzählerische Möglichkeiten. Und die schöpft Fox total aus. Wir haben von Anfang an ein ganz hohes Tempo, einen effizienten Spannungsaufbau, so mit einer geradlinigen Sprache, mit Cliffhangern. Also wenn man in so einem altmodischen Lexikon Thriller nachschlagen würde, dann könnte da als perfektes Beispiel auch Outback Killers genannt werden. Es gibt noch eine wichtige Figur in Outback Killers und das ist die Polizistin Edna. Das ist so eine ganz abgeklärte Type. Bevor sich die Ereignisse in der Wüste überschlagen, gabelt sie eigentlich noch bei einem anderen Einsatz einen Teenager auf und hat jetzt keine andere Wahl, als den überall hin mitzuschleppen. Und als der diese ganzen Tatorte sieht, geht total die Fantasie mit dem durch. Aber dieser frische Blick, den er mitbringt, der wird dann eben doch zu einer unverzichtbaren Hilfe für sie. Und zusammen lesen die diese Spuren und interpretieren sie, spielen immer so verschiedene Möglichkeiten und Alternativversionen der Geschehnisse durch. Und es macht super Spaß, das zu verfolgen, weil sie der Wahrheit immer so schrittweise näher kommen. Aber weil es auch zeigt, welchen Wert dieses Fabulieren hat, diese Fantasie. Also sicher ein Stück weit einfach als Flucht aus dem Alltag, aber auch, weil man sich damit überhaupt erstmal so einen Reim auf die Welt machen kann. Und damit, finde ich, beweist Candace Fox einmal mehr, dass Unterhaltungsliteratur alles andere sein muss als dumm oder seicht. Vor allem dann nicht, wenn sie so gut gemacht ist wie Outback Killers.
Der Kriminalroman Outback Killers von Candace Fox, der wurde aus dem Englischen übersetzt von Andrea O'Brien. Im Surkamp Verlag ist das Buch erschienen mit 430 Seiten. 18 Euro ist der Preis. Katrin Dirksen hat uns hier die Outback Killers vorgestellt und der Roman, der steht jetzt im Juli neu auf Platz 4 der Krimi-Bestenliste von Deutschlandfunk Kultur. Mehr neue Krimis finden Sie in der Deutschlandfunk-App und wenn Sie die Krimi-Bestenliste regelmäßig per Mail bekommen möchten, dann schreiben Sie uns einfach eine Nachricht an krimi@deutschlandradio.de.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Herrlichen Unsinn und scharfsinnige Erkenntnisse, die hat unser Kritiker Jörg Plath gefunden in dem Buch Polnische Erinnerungen, argentinische Streifzüge von Witold Gombrowicz. Witold Gombrowicz war einer der größten polnischen Schriftsteller im 20. Jahrhundert. Er hat 30 Jahre im Exil gelebt, die meiste Zeit davon in Argentinien, später auch in Berlin und in Paris. Und über sein Buch reden wir jetzt. Hallo Jörg, sei willkommen.
Hallo Frank.
Ich bin ja sehr für Unsinn zu haben und für herrlichen Unsinn dann sowieso. Wie und wo kommt der denn in dieses Buch?
Also ich bin auch sehr für herrlichen Unsinn zu haben und er findet sich reichlich bei Gombrowicz, weil er sich selbst als einen Mann des Widerspruchs zeigt. Als einen, der als Person nur zusammenhält, sich beisammenhält, indem er einen Zusammenstoß mit dem anderen, also so einen Konflikt mit dem heraufbeschwört. Denn sonst fürchtet er, aufgefressen zu werden von dem anderen und unterzugehen. Und dieser prinzipielle Widerspruchsgeist, der wird biografisch erklärt in den polnischen Erinnerungen. Da heißt es, die Mutter sei psychisch krank gewesen und hat in einer fantastischen Welt gelebt. Und das hat die Geschwister von Gombrowicz und ihn selbst zu rücksichtslosem Widerspruch gereizt. Und zwar im Namen der Wahrheit natürlich, aber gern auch dann der Übertreibung. Mhm. Und daraus ergeben sich wirklich weit ausschweifende Unterhaltungen und die sind voll blühenden Unsinns und auch dialektischer Schärfe. Und wenn ich die jetzt wiedergebe, dann sitzen wir, glaube ich, kichernd hier, aber die Zeit ist dann irgendwann um und wir haben nichts weiter gesagt. Also eine von vielen, vielen Anekdoten, in denen er erzählt, geht so, er, vielversprechender Künstler, junger Mann, hat gerade ein Buch vorgelegt, wird Anfang der 30er Jahre in einem Künstlercafé von einem der führenden Schriftsteller angerufen. Und er lässt sich natürlich Zeit und tändelt so zum Telefon und hört dann am Telefon so ein herrisches, warum dauert's so lang? Und dann antwortet er, ohne nachzudenken, ich war auf dem Klo.
Also auch eine Offenheit in dem Unsinn. Ja. Das gehört zu den polnischen Erinnerungen in diesem Buch. Welche einprägsamen Momente schildert Gombrowicz denn noch in diesen Erinnerungen an seine polnische Zeit?
Ja, das sind es einfach sehr, sehr viele. Das ist der Beginn einer klassischen Autobiografie. Also Kindheit, Jugend, frühe Erwachsenenjahre. Er nennt sich das Hätschelkind einer ehrenwerten Familie, um dann dieses Ehrenwert ordentlich zu unterminieren. Und das erzählt er nicht als, erst kam das und dann kam dies und dann folgt das, sondern eben immer in diesen wirklich sehr pointierten, oft auch bestürzend komischen Anekdoten. Mhm. Und die werden wiederum eingebettet in Überlegungen zur Form. Und diese Form hat ihn dauernd beschäftigt. Die Form der Kunst und die Form des Lebens. Die hat ihn in allen Romanen auch beschäftigt.
Okay, herrlichen Unsinn und scharfsinnige Erkenntnisse habe ich angekündigt. Die Erkenntnisse sind ja auch nicht zu verachten. Wo hast du die gefunden in dem Buch?
Naja, das hängt vor allen Dingen mit diesen Formüberlegungen zusammen. Gombrowicz merkt, dass da etwas in Polen in Bewegung geraten ist. Der Staat war ja 100 Jahre weg, den gab es gar nicht auf der Landkarte und auch nicht in der Realität, wegen des gemeinsamen unseligen Wirkens von Russland, Preußen und Österreich. Ist erst wieder auferstanden als Zweite Republik 1918. Dann erlebt dieses Polen, das da natürlich voller Anachronismen wieder aufersteht, so eine rasante Amerikanisierung und Demokratisierung wie ganz Europa in den 20er, 30er Jahren. Und das merkt Gombrowicz etwa, wenn ihn eine hübsche Blondine anschaut und ihn lockt. Und er sich mit ihr trifft und er sich ihr auch nähert und sie dann aber rot wird und keift. Sie wolle ihn keinesfalls verführen, sondern sie wolle ihn bessern und zwar zu Idealen und Grundsätzen führen. Und an denen liegt ihm nun wirklich gar nicht. Er will Großes für Polen schaffen, aber er ist beweglich, er widerspricht auch ihr, er widerspricht allen. Er spielt psychologische Spielchen, er stößt vor den Kopf, er sucht nach einer neuen Form auch für sich selbst. Er ist so ein Zusammenstoßprovozierer und wir gewinnen daraus so ein schärferes Bild der Verhältnisse, auch der Personen und auch seiner eigenen. Und das ist durchaus nicht immer vorteilhaft. Da ist er auch sehr ehrlich.
Ich habe schon gesagt, Gombrowicz hat einen sehr großen Teil seines Lebens im Exil verbracht. Er ist 1938, wenn ich es richtig im Kopf habe, emigriert, 39 nach Argentinien, hat dann 24 Jahre in Argentinien gelebt. Wie und wo sind denn diese Texte entstanden, über die wir hier reden?
Die sind später entstanden, 59 bis 61. Er ist tatsächlich dann 39 losgefahren mit einem Schiff, hat jetzt gerade zwei Bücher veröffentlicht, nach Argentinien und kommt in Argentinien an als Bürger eines Staates, der mal wieder weg war von der Landkarte, nämlich aufgeteilt von Hitler und Stalin. Der Krieg hatte begonnen, Molotow und Ribbentrop-Pakt. Und dann bleibt er dort in Argentinien unter sehr bescheidenen Anfangsverhältnissen, dann etwas besseren Verhältnissen. Also er war verschwunden für Polen, auch aus der polnischen Literaturszene, hat weitergeschrieben und beginnt dann ab 1953, also nach dem Krieg, in der wichtigsten polnischen Exilzeitschrift Kultura sein Tagebuch zu veröffentlichen. Und dort bekommt er dann 1959 von Radio Free Europe den Auftrag, sowohl die polnischen Erinnerungen wie auch diese argentinischen Streifzüge zu schreiben.
Dann zum Schluss noch groß die Frage, eigentlich ist Gombrowicz ja eher berühmt für seine großen Romane. Diese Erinnerungen und Streifzüge, sind die eventuell auch eine gute Annäherung an diesen Schriftsteller und an seinen besonderen Humor?
Das ist eine leichte und auch sehr zugängliche Annäherung an diesen wirklich giftigen Humor oft. An dieser Art auch nach einer Form zu suchen durch den Widerspruch gegen die Konventionen, gegen das Existierende, gegen all das, was er verachtet. Und es ist auch wirklich einfach komisch, wenn er dann in den Streifzügen dann plötzlich anfängt, in den letzten drei Streifzügen über Existenzialismus zu schreiben, also was nichts zu tun hat mit Argentinien und so. Mhm. Und dann sagt er einfach nur, ich bin ein großer Schriftsteller, ich darf das.
Ich darf das, ja. Das sagt Witold Gombrowicz in seinem Buch Polnische Erinnerungen, argentinische Streifzüge. Das Buch wurde aus dem Polnischen übersetzt von Klaus Stemmler und aus dem Spanischen hat Gombrowicz auch geschrieben, übersetzt von Gisbert Haafs. Das Ganze mit einem Vorwort von Olaf Kühl, erschienen im Kamper Verlag. 400 Seiten, 28,80 € ist der Preis. Vielen Dank an unseren Kritiker Jörg Plath.
Straßenkritik.
Mein Name ist Maximilian Wolz, ich komme aus München und fahre immer total gern nach Dachau in den Schlossgarten, hier was Schönes zu lesen. Und momentan lese ich von Ryszard Kapuscinski, einem polnischen Schriftsteller, Wieder ein Tag Leben. Das spielt um die letzten Tage in Angola, bevor das Kolonialreich der Portugiesen dort gefallen ist, also im Jahr 1974. Und es geht darum, wie die letzten Tage aus seiner Sicht, er kommt ja aus Polen, damals die Sowjetunion, dort verlaufen sind und wie er versucht hat, die Leute da zu interviewen, was er da so mitbekommen hat. Inzwischen weiß man, dass er relativ vieles gefaked hat. Also er war einer derjenigen, die damals schon Fake News publiziert haben. Aber seine Art und Weise zu schreiben, finde ich trotzdem sehr interessant. Man muss natürlich versuchen, es in den Kontext einzuordnen, aber dennoch finde ich es einfach eine interessante und spannende, kurzweilige Lektüre für zwischendurch.
In Dachau ließ der Münchner Maximilian Volz das Buch Wieder ein Tag Leben, Innenansichten eines Bürgerkriegs von Richard Kapuczynski. Das Buch wurde übersetzt von Martin Pollack und ist als Taschenbuch mit 128 Seiten im S. Fischer Verlag erschienen. Vor einiger Zeit, das Buch ist inzwischen vergriffen, aber antiquarisch zu kriegen. Da liegen die Preise so zwischen 6 und 15 Euro. Am 6. September wird im Bundesland Sachsen-Anhalt ein neuer Landtag gewählt und die Umfragen sagen dort nach wie vor einen Sieg der AfD voraus. Nach diesen Umfragen könnte die AfD dann in Sachsen-Anhalt mit einer absoluten Mehrheit sogar alleine regieren. Vor dieser Wahl ist die Stimmung in Sachsen-Anhalt aufgeheizt und das spürt auch die Buchhändlerin Friederike Brundiers. Sie betreibt in Lutherstadt-Wittenberg den Buchladen Der Esel auf dem Dach. Mein Kollege David Siebert hat sie in ihrem Buchladen besucht.
Die Buchhandlung Der Esel auf dem Dach liegt in der Altstadt von Wittenberg, nur wenige Schritte entfernt von dem prachtvollen Augustinerkloster, in dem Martin Luther 35 Jahre lang wirkte. Im Schaufenster natürlich Luther-Biografien für die Touristen, daneben Kochbücher, Kunstbände und Comics.
Hereinspaziert.
Friederike Brundiers, geboren in Köln, hat viele Jahre als Buchhändlerin in Berlin gearbeitet. Dann wurden ihr dort die Mieten zu teuer. Deswegen zog sie 2019 mit ihrer Familie nach Wittenberg, eröffnete dort ihren ersten eigenen Buchladen und tauschte damit Großstadtbubble gegen Provinz ein.
Die Leute waren so offenherzig und haben uns mit wirklich offenen Armen empfangen. Das war wirklich sehr angenehm.
Im Laden herrscht gemütliche Wohnzimmeratmosphäre. Selbstgebaute Holzregale voll mit Büchern, dazwischen Teppiche, alte Lampen und 60er-Jahre-Polstersessel, die zum Lesen einladen und zum Plaudern. Bei Gesprächen mit ihren Kunden hört Brundiers in der letzten Zeit aber viele Sorgen.
Weil die AfD-Prognosen immer weiter klettern und die eben sagen, ich erkenne mein Zuhause nicht wieder. Und je weiter die Zeit voranschreitet bis zum September, desto mehr machen sie sich alle Gedanken und sagen, wir möchten eben nicht die Schulpolitik der AfD zum Beispiel, ja, die Bildungspolitik oder die Kulturpolitik. Und da ist natürlich eine Buchhandlung auch ein Ort, wo man darüber sprechen kann, weil Bildung und Kultur auch in der Buchhandlung groß stattfinden.
Neben Romanen für Erwachsene sind Kinder- und Jugendbücher ein wichtiger Teil ihres Sortiments, sagt Brundiers. Aber nicht nur.
Also feministische Literatur ist relativ viel. Dann Demokratiebildung als Graphic Novel, aber auch als kleine, kurze Informationsbücher. Queere Literatur ist auch da und Antirassismus. War nicht immer so, dass alle das gut fanden, aber die große Mehrheit hat es absolut honoriert und hat gesagt, das brauchen wir.
Die Lesung, ja, das Buch war schon,
das hatte ich nämlich gesehen.
Und die kommen Ende August, ist die letzte Ferienwoche.
Die Buchhändlerin veranstaltet auch zahlreiche Lesungen, zusammen mit Kooperationspartnern. Zu einer Lesung des AfD-Kritikers Arne Semsrott aus seinem Buch Machtübernahme im Wittenberger Begegnungsort Stadtwohnzimmer kamen kürzlich sogar über 100 Besucher. Jüngst hatte sie auch Aaron Boog mit seinem Buch Starkstromzeit eingeladen. Darin erzählt der junge ostdeutsche Autor die Geschichte seiner Großeltern, die als Selbstständige mit ihrem Lampenbetrieb die DDR dekorierten.
Ich fand das ganz toll, weil er so einen ganz anderen Blick auf die ehemalige DDR hat. Ein sehr offener, neugieriger Blick. Und die Menschen, die bei der Lesung waren, waren hellauf begeistert. Und das waren Menschen, die in der DDR aufgewachsen sind.
Lesungen zu ostdeutschen Themen, bei denen auch das Publikum zu Wort kommt, würden besonders gut ankommen, sagt sie.
Sobald es, glaube ich, diese Tür aufmacht, erzählt mir von Gefühlen, funktioniert es gut. Also die freuen sich dann über die Zeit zu sprechen und freuen sich, dass sich jemand dafür interessiert und auch Zeit nimmt, wenn sie sich ernst genommen und auf Augenhöhe behandelt fühlen.
Mit ihrem zivilgesellschaftlichen Engagement eckt die Buchhändlerin aber auch an. Anfang 2024 hat sie die Demonstration Klare Kante gegen rechts unterstützt, die von einem breiten Bündnis von der Evangelischen Akademie über die CDU bis hin zur Linken getragen wurde. Nach der Demonstration mit über 1500 Teilnehmern veröffentlichte der AfD-Kreisverband Wittenberg auf seiner Webseite den Namen von Friederike Brundis Buchladen und die Namen anderer Demo-Unterstützer. Zusammen mit dem Zusatz Lass die Spiele beginnen.
Wir haben uns das aufgeschrieben, wir werden das nicht vergessen und mögen die Spiele beginnen. Das ist schon einschüchternd. Also das kann ich auch nicht kleinreden. In dem Moment war das für mich wirklich auch ein Schlag in die Magengrube.
Mut gemacht hat ihr, dass sie dieses Jahr erneut mit dem Deutschen Buchhandelspreis ausgezeichnet wurde. Auch wenn kurz danach in dem rechten Online-Portal News ein Hetzartikel erschien, in dem die Wittenberger Buchhändlerin als linksradikal diffamiert wurde. Von Friederike Brundiers Buchhandlung sind es nur ein paar Schritte zum historischen Marktplatz mit Renaissance-Rathaus, Marienkirche und den beiden großen Bronzefiguren von Martin Luther und Melanchthon. Ende Juni fand hier der zweite Wittenberger CSD statt, bei dem mehr als 400 Menschen für Vielfalt und die Rechte queerer Menschen demonstrierten.
Ganz bunt, mit vielen Farben, sehr vielen bunten Menschen und sehr guter Laune, voller Emotionen und hat, glaube ich, allen Beteiligten sehr gut getan. Es ist auch ein bisschen natürlich Unsicherheit, ein großes Fragezeichen, was erwartet uns dann im September, und wir haben ja noch die Möglichkeit, was zu ändern. Und das habe ich eben da gespürt, diesen Moment zu sagen, da geht noch was, da muss noch was gehen. Und wenn das nicht geht, dann geht es trotzdem weiter.
Das sagt die Buchhändlerin Friederike Brundiers in Lutherstedt-Wittenberg. Sie macht weiter. Für den 12. August organisiert sie mit dem Schriftstellerverband Pen Berlin in ihrer Stadt eine Veranstaltung unter dem Titel »Ist das noch?« oder ist das schon mein Land? Dort ist dann besonders das Publikum zum Mitdiskutieren eingeladen, neben Autorinnen und anderen Gästen. In unserem Literaturfeature hier im Deutschlandfunk Kultur wird es heute Abend um Romane gehen, die von verfolgten Frauen in Nazi-Deutschland erzählen. Diese Frauen waren Jüdinnen oder sie waren im Widerstand gegen das Regime, sie hatten eine Beeinträchtigung oder sie haben nicht in das Bild einer guten deutschen Frau und Mutter gepasst. Um die Geschichte von Hedda geht es im Roman »Die Wut ist ein heller Stern« von Anja Kampmann.
Hedda ist 20, lebenshungrig und weiß genau, was ihr geblüht hätte, wäre sie im Gängeviertel geblieben. Sich für spärlichen Lohn bei Remzma abrackern, Tabak sortieren. Stattdessen übte sie an einem alten Schiffstau Seiltanz. Über ausgestopften Kaffeesäcken auf dem Boden, weil sie anfangs so oft fiel. Bis sie bereit war für ihren ersten öffentlichen Auftritt in der Schmiede ihres Onkels Jan. Das Publikum? Die Hafenarbeiter.
Ich stand da, trug das helle Trikot aus dem Arbeiterturnverein. Dann lief ich das Seil hoch, die Männer legten ihre Köpfe in den Nacken. Ich ließ mich kopfüber nach unten sausen, wickelte das Seil um mich herum, schwang vor, als wäre mein Körper eine Gondel aus Licht. Gestreckt, immer gestreckt und leicht. Ihr Johlen und Klatschen, sie pflückten mich vom Seil wie eine exotische Frucht. Trugen mich auf den Schultern, warfen mich durch die Luft, so Riesenkerle von der Waterkant, Packer und Stauer und was sie nicht waren, jubelten auf Platt und trugen mich wieder zum Seil. Nochmal, riefen sie, eine Rolle noch.
Aus unserem Feature »Den Verstummten eine Stimme geben«, neue Romane über im Dritten Reich verfolgte Frauen. Dieses Feature von Sabine Voss, das können Sie heute Abend hier im Deutschlandfunk Kultur hören oder jederzeit in der Deutschlandfunk App.